Ich hoffe, dass wir alle beim Hereinkommen oder zumindest die meisten beim Hereinkommen dieses Blatt Licht und Leben erhalten haben. Manche haben es vielleicht schon in ihrer Tasche verstaut, um es mit nach Hause zu nehmen. Bitte kramt oder holt es wieder hervor. Und all die anderen, die es bekommen haben, mögen es auch zur Hand nehmen. Und zwar möchte ich euch bitten, aufzustehen und gemeinsam diesen Text, der heute unser Predigttext ist, von diesem Licht- und Lebenblatt auf Seite 1, das uns der Erich wieder so toll fabriziert hat, miteinander zu lesen. Also den unteren Abschnitt aus Römer 5, die Verse 18 bis 21. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Halleluja. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Es gibt wahrscheinlich keinen Gegensatz, der so drastisch und tiefgreifend ist, wie den, den unser heutiger Predigttext anspricht und behandelt. Wir haben schon ein bisschen davon erahnt oder mitbekommen, was dieser Gegensatz ist. Der Text in Römer Kapitel 5, eigentlich gelesen von Vers 12 bis Vers 21, er bringt uns den Gegensatz Tod und Leben. Das ist ein Gegensatz, der so tief hineindringt und hineingreift in unser menschliches Sein, ja, der noch viel mehr die ganze Schöpfung, so wie es hier steht, das ganze Weltall, im Griechischen heißt es, den ganzen Kosmos betrifft, Tod und Leben. Es gibt ja viele Gegensätze, denen wir in unserer Zeit, in unserem Leben begegnen. Schwarz oder weiß zum Beispiel, reich oder arm, krank oder gesund, lang oder kurz, hoch und tief, jung und alt, dick und dünn, groß und klein, und so könnte man fortfahren. Alles Gegensätze, die manchmal doch sehr viel an Bedeutung haben, aber niemals so tief dringen und greifen wie der Gegensatz Leben und Tod. Wisst ihr, das ist für mich bei der Vorbereitung auch gleichsam bewusst geworden, dass dieser Gegensatz Leben und Tod eigentlich die Klammer unseres menschlichen Daseins bildet. Super, der kleine Erdenbürger. Gar so klein war er ja gar nicht, 52 Zentimeter, immerhin. Und einen Kopfumfang, also das ist vielleicht mal ein Philosoph, der in ihm steckt, mit so einer schon bei der Geburt vorhandenen Gehirngröße. Aber wie immer, ein kleiner Mensch, der Beginn seines Lebens, der entstanden ist und der geworden ist. Aber gleichsam ist auch über seinem Leben bereits die andere Klammer vorhanden, die Klammer des Todes. Leben und Tod. Ein Gegensatz, der mir, ich kann es euch sagen, wirklich in die Glieder gefahren ist. Und je älter man wird, umso mehr denkt man hoffentlich vielleicht auch darüber nach. Diese Klammer gilt nicht nur für die Menschen. Diese Klammer gilt letztlich, so sagt uns unser Bibeltext hier, für den gesamten Kosmos. Deshalb, Vers 12, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt, in den Kosmos gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Der Tod betrifft also gleichsam auch Himmel und Erde. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen. Vergehen. Heinz, du hast diese wunderschönen Berge erwähnt, die du betrachtet hast. Ich bin auch immer fasziniert, wenn ich da oben bin. Ich gehe meistens nicht mehr zu Fuß, sondern fahre schon mit der Gondel da hinauf. Tut man sich etwas leichter. Aber wie immer, wenn man diese gewaltige Bergwelt sieht und betrachtet, dann kommt es einem doch so unwahrscheinlich vor, dass einmal alles vergehen soll. Alles ist vergänglich. Wenn ihr in euren Garten geht, im Frühling, jetzt, wenn die Sonne scheint, dann fängt schon etwas an zu werden. Da sprießen die Pflanzen schon aus der Erde hervor. Sie scheinen nach außen tot gewesen zu sein, aber da ist noch Leben vorhanden und sie dringen hindurch. Manche fangen schon an zu blühen. Die Schneerosen, die Schneekleckerl und wie sie alle heißen. Ich bin kein Gärtner so direkt, aber immerhin, ich freue mich daran, wenn das passiert. Werden, wachsen, blühen, Früchte gedeihen, abnehmen, die Blätter werden bunt, sie fallen ab, die Äste werden scheinbar dürr und sie verlieren das Leben. Leben und Tod. Und deshalb sagt der Römerbrief, ich greife jetzt etwas vor, in der Predigtreihe vom Römerbrief in Kapitel 8, dass selbst die ganze Schöpfung wartet und sich danach sehnt, neues Leben von Gott zu empfangen. Dass sie seufzt unter dieser Last des Todes. Dass sie damit irgendwie schwer umgehen kann und deshalb, und da kommen wir jetzt einen Sprung ans Ende des Bibelbuches in Offenbarung Kapitel 21, da sagt Jesus Christus, siehe, ich mache alles neu. Alles. Diesen Text oder dieses Wort wollen wir mitnehmen. Dieser Tod umfasst also den ganzen Kosmos. Der Text zeigt uns aber auch, wie weltumspannend diese Wirkung oder das Resultat der Handlung von diesem einen Menschen ist bis heute. Und deshalb heißt das Predigtthema, das uns vorgegeben ist, durch einen Menschen. Man könnte sagen, dieser Text zeigt uns Tod für alle und alles durch Adam, andererseits aber Leben für alle und alles durch Jesus. Tod durch die Sünde, Leben durch die Gnade. Das sind die Gegensätze, auf die wir heute in Gottes Wort ein bisschen hinhören wollen. Ich weiß, und ich habe einige theologische Auslegungen nachgelesen in der Vorbereitung zu meiner Predigt, ich weiß, dass dieser Text im Römerbrief viele, viele Fragen aufwirft. Viele Fragen. Und eins kann ich euch sagen, ich möchte oder werde euch diese Fragen heute auch gar nicht beantworten, weil sie der Text auch nicht beantwortet. Er lässt manches offen, aber er stellt auch manches klar und eindeutig fest. Und das möchte ich auch versuchen, heute Morgen zu tun. Deshalb greife ich drei Punkte heraus. Punkt 1, Tod durch Adam. Punkt 2, Leben durch Jesus. Und drittens, Gottes Prinzip durch den einen oder durch die eine. Sozusagen die individuelle Bedeutung und Herausforderung für mich und dich. Erstens, der Tod durch Adam. In Römer 6, Vers 23 steht der bekannte Vers: Der Tod ist die Folge oder das Resultat oder, wie Luther es übersetzt, der Sold oder der Lohn der Sünde. Und deshalb kommen in unserem Text in Römer 5, Vers 12 bis Ende des Kapitels einige Worte interessanterweise immer und immer wieder vor. Immer und immer wieder. Erstens das Wort durch den einen, bezogen auf Adam. Das kommt etwa 10 Mal vor. Das Wort Sünde und Ungehorsam 14 Mal. Das Wort Tod und Verdammnis 7 Mal. Das Wort zu allen durchgedrungen oder zu vielen 8 Mal. Das Wort Gerechtigkeit und Gehorsam 7 Mal. Durch Jesus Christus den einen 5 Mal und die Gnade oder die Gabe Gottes 10 Mal. Und dazwischen findet man das Wort Gesetz immer wieder. Es sind also interessante Worte, auf die ich heute Morgen ein wenig eingehen möchte. Der Tod durch Adam. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so heißt es in Vers 18. Durch einen. Wer war denn dieser Adam? Worauf spielt denn das Wort der Bibel hier an? Nun, Adam heißt so viel wie Mensch. Im Griechischen steht da das Wort Anthropos bei Mensch. Der Abgekehrte oder der nach oben Blickende. Das ist eigentlich der Typus für den Menschen. Das Wort Adam bedeutet so viel wie, jetzt hört mal gut zu, so viel wie Erdling. Erdling. Der Thomas lacht. Erdling, das sind wir. Denn Gott formte den Menschen aus Erde. Und er formte ihn sehr unterschiedlich. Das sieht man schon bei uns Leuten, die hier sitzen. Wir sind alle unterschiedlich und einmalig geformt und gestaltet, sowohl nach Geist, Seele und Leib. Jeder ist ein Original. Und deshalb sind wir alle sehr originell. Also Adam, der Erdling. Aber dabei blieb es nicht. Sondern dieser große Gott, der eigentlich ein Gott des Lebens ist, das kommt am Ende des Textes immer wieder vor, der verband diesen Erdling, diesen Klotz, diesen Lehmhaufen, diese Gestalt, die er mit seinen eigenen Händen geformt hatte, er verband ihn mit dem Odem des Lebens. So lesen wir in 1. Mose 1, er blies oder er hauchte ihm ein, den Odem des Lebens, und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele oder zu einem lebendigen Wesen. Um diesen Adam geht es, der schließlich Gott den Rücken zugekehrt hat und sein Wort missachtet hat und dadurch etwas in Gang gesetzt hat, was bis heute vorhanden ist. Der Adam, das war wahr. Wenn es den nicht gegeben hätte, dann hätten wir es alle viel besser. Paulus nimmt sofort diese Spitze aus seinem Wort heraus und er sagt, der alte Sündenbock Adam, aufpassen, mit ihm steht es gar nicht allein so schlecht, denn er sagt, der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, Vers 12, weil sie alle gesündigt haben. Es gibt einen Sündenbock, auf den kommen wir noch zu sprechen. Der hat die Sünde nicht verursacht, sondern der wusste von keiner Sünde, so steht im Korintherbrief, nämlich Jesus Christus. Und Gott legte alle Sünde auf ihn und hat durch ihn eine Erlösung geschaffen. Also zunächst Adam. Das ist der Ausgangspunkt dieses Abschnittes. Dann steht hier, durch die Sünde des einen, sie ist in die Welt gekommen. Und da heißt es im Griechischen Kosmos. Ich habe schon erwähnt in Römer 8, wer seine Bibel dabei hat, Vers 18 bis 23 zum Beispiel, da heißt es, dass die Menschheit, dass die Schöpfung, dass all das, was den Kosmos ausmacht, sich sehnt unter der Last und unter dem Druck des Todes und der Vergänglichkeit mit denen, die zu Gott gehören, zu einem neuen Leben, das heißt zu einer neuen Existenzweise zu gelangen. Dieser erste Schritt, diese Abkehr von Gott, dieser Abschnitt durch die Sünde vom Leben, vom ewigen, vom großen, gewaltigen Leben, auf das wir auch noch kommen werden, bedeutet für den ganzen Kosmos Tod, Vergänglichkeit, Vernichtung. Nichts bleibt, wie es ist. Selbst der rostfreie Stahl wird einmal verrosten. Selbst das beste Kleidungsstück, so lesen wir im Alten Testament, wird zerfallen. Selbst das Weltall wird eine neue Dimension erreichen. Dieser Kosmos, die Welt, das gesamte Universum ist dem Tode ausgeliefert. Tod, was meint die Bibel damit? Auch dieses Wort kommt oft vor. Tod ist eigentlich in drei Dimensionen zu sehen. Für Adam hieß es, wenn Gott sagte, an dem Tag, an dem du von dieser Frucht isst, wirst du des Todes sterben. Da stellt sich sofort die Frage, aber Adam ist doch noch hunderte Jahre alt geworden. Er ist doch nicht gleich verfallen und im Grabe gelandet. Nein, das ist er nicht. Aber als er diesen Schritt von Gott, vom Leben wegtat, da ist für ihn geistlich in der Gemeinschaft mit Gott alles zerbrochen. Da war nichts mehr da. Lest mal nach in 1. Mose, vielleicht ganz bewusst. Der, der zunächst ganz persönlich mit Gott in Gemeinschaft lebte, der sich immer wieder freute, wenn er ihn gesehen hat, wenn er ihm begegnet ist, wenn er mit ihm reden konnte, der wurde durch die Sünde plötzlich so deprimiert, dass er Angst bekam vor diesem Herrn, der ihn geschaffen hat. In der Bibel lesen wir, er versteckte sich. Und wenn man sich versteckt, dann hat man immer was auf dem Kerbholz. Ich weiß noch, wenn mir mal was passierte als Kind und mein Vater heimkam, da ging ich ihm nicht gern unter die Augen. Mein Vater war sehr streng zu mir, hat mir wahrscheinlich auch nicht geschadet, habe ich auch gebraucht, aber wie immer, wenn er heimkam und Georg rief, da wusste ich, wenn was passiert war, jetzt mal leise, jetzt mal vorsichtig. Adam versteckt sich, er bedeckt sich sogar, er macht sich plötzlich aus dem Staube und merkt, ich bin nicht so vor Gott, wie ich mich eigentlich gefühlt habe und wie ich sein sollte. Da ist etwas passiert und er versucht sich aus Feigenblättern oder vielleicht Palmblättern einen Schurz oder ein Gewand zu machen mit seiner Frau Eva. Und als Gott rief, Adam, wo bist du? Da sagte er, ja, ich habe dich zwar gehört, lieber Herr, aber ich habe mich versteckt. Ja, sagt er, warum versteckst du dich denn? Das brauchst du doch gar nicht. Doch, doch, ich stehe eigentlich ganz, ganz nackt vor dir. Und das im umfassenden Sinn. Das war die Sünde. Das war der Einfluss. Das war das, was die Bibel den geistlichen Tod nennt. Die Gemeinschaft zerbrach. Auch die Gemeinschaft zueinander. Ich weiß nicht, wie viele von euch verheiratet sind oder sich zu verheiraten gedenken, aber die oder den, den man liebt, den beschuldigt man doch nicht, oder? Den verteidigt man eher. Na, so schlimm ist der nicht. Du kennst ihn ja viel zu wenig und so weiter. Ja? So macht das meine Frau immer, wenn sie an mich denkt, hoffe ich. Jedenfalls, bei Adam und Eva war das anders. Als Gott sagte, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich eigentlich zu diesem Schritt verführt. Und dann kommt die Frau und sagt, na, ich war das nicht. Da war wer anderer, da ist die Schlange. Der Böse oder das Böse, der hat mich dazu verführt. Und Ich stelle mir Gott vor, er hat immer wieder den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wie könnt ihr nur so kurz denken? Die Gemeinschaft zerbrach. Aber auch der zeitliche Tod trat ein. Auch der zeitliche Tod trat ein. Das heißt, auch Adam ist, obwohl er lange gelebt hat, letztendlich gestorben. Und es gibt keinen, der je gelebt hat, der bis heute noch nicht gestorben ist. Paulus weist darauf hin, dass bei der Wiederkunft Christi die Menschen, die da leben, verändert und verwandelt und neu gestaltet werden. Das werden sicher einige sein, aber grundsätzlich gilt, alle Menschen sterben. Ob das der Alexander der Große war oder der Nero oder wie immer sie heißen, alle sind gestorben. Im Hobellied heißt es, das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich. Da gibt's niemand, der diesem Tod entkommen könnte. Bei aller medizinischer Kunst, die sicher anerkennenswert ist, gibt es niemand. Jeder stirbt. Jeder ist vergänglich. Und dann versteht die Bibel unter Tod auch noch den ewigen Tod, das heißt diese ewige Trennung von Gott, diese ewige Trennung vom Leben, vom eigentlichen Leben, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Das ist es, was passierte durch diesen einen Menschen und durch uns alle, weil wir alle gesündigt haben. Sünde ist Trennung und Abkehr von Gott. Deshalb kann nur die Heimkehr zu ihm Leben bringen und bedeuten. Und das sollten wir bedenken. Der Tod ist die Folge der Sünde. Im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Der Tod, wie wir ihn erleben am Friedhof, ist nicht die letzte Station, ist nicht die letzte Ruhestätte. Mit ihm ist nicht alles aus, sondern wir haben einen Schlüsselvers in unserem Licht und Leben, Vers 18. Nein, wie durch einen Menschen oder die Sünde des einen, die Verdammnis, die Trennung von Gott über alle Menschen gekommen ist. Jetzt kommt der zweite Teil. So ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Tod durch Adam, zweitens das Leben durch Jesus Christus. Und hier gibt es auch wieder eine Einmaligkeit, ihr Lieben. Eine Einmaligkeit. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name der Himmel, der unter den Menschen, unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen gerettet werden, außer der Name Jesus Christus. Wir leben in einer Zeit der Toleranz, wir leben in einer Zeit der religiösen Vielfalt, wir leben in einer Zeit, wo vielfach gesagt wird, naja, es führen viele Wege nach Rom, das stimmt sicher, aber zu Gott gibt es nur einen Weg. Ich bin der Weg, sagt Jesus Christus, die Wahrheit und das Leben. Wie durch die Sünde des einen die Verdammnis gekommen ist, so ist durch die Gerechtigkeit des anderen oder auch des einen, des Einzigartigen. Und dieser Einzigartige, wir haben es im Lied gesungen, ist dieser Mensch gewordene Gott. Er erniedrigte sich selbst, Philipper 2. Er wurde Mensch. Er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Deshalb ist in ihm das Leben. Durch den einen. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges und Bedeutsames geworden. Und deshalb dürfen wir auch immer wieder zu diesem einen kommen. Was ist bei diesem einen zu finden? Ein einmaliges Opfer. Im Hebräerbrief steht, er hat ein für allemal, das heißt ein für allemal bezahlt, damit wir errettet werden können. Jesus braucht nicht oft geopfert zu werden, wie das im Alten Testament in der Stiftshütte und später im Tempel geschah, wo immer wieder Hunderte von Tieren geopfert wurden, damit Vergebung und Errettung und Leben unter Anführungszeichen nötig oder möglich war, sondern er ist ein für allemal gestorben. Sein einmaliges Opfer für alle Menschen. Unbegreiflich. Unbegreiflich. Mit dem Verstand nicht zu erklären. Aber das ist die Botschaft der Bibel. Deshalb hat er nicht nur ein einmaliges Opfer vollbracht, sondern er hat auch ein einmaliges Angebot für alle. Das ist toll. So wie sie durch Adam alle sterben, so können durch Jesus Christus alle gerettet werden. Alle. Keine Ausnahme. Ob schwarz oder weiß, ob groß oder klein, ob dick oder dünn, wie die Gegensätze auch sein mögen, ob jung oder alt, das Angebot, und das ist das Große, das Angebot der Rechtfertigung, wie es hier heißt, gilt durch das einmalige Opfer des einmaligen Menschen für alle Menschen. Einmal für alle. Und dann seine einmalige Perspektive. Was ist durch das einmalige Opfer des einmaligen Menschen und durch die Annahme des einmaligen Angebotes möglich? Ein einmaliges Leben. Ich kann es nicht anders sagen. In der Bibel steht hier an dieser Stelle für Leben das griechische Wort Zoe. Und im Hebräischen heißt es hier Chaim oder Chai. Wenn der Israeli Prost sagt, so wie wir Österreicher das tun, dann sagt er es sehr schön. Er sagt Lechaim, zum Leben. Und damit meint er etwas ganz, ganz Positives. Dieses Wort Chaim oder dieses Wort Zoe beinhaltet nicht nur ein ganz gut funktionierendes irdisches Dasein, ein schlecht oder recht dahin leben oder vegetieren, sondern es beinhaltet ein ewiges, ein zum Vergleich des menschlichen Daseins unsterbliches, ein bleibendes Leben, ein Dasein, eine Existenz nach Leib, Seele und Geist. Durch das einmalige Opfer des einmaligen Menschen und das Angebot für alle gibt es ein einmaliges Leben. Ich bin der Weg, sagt Jesus, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. In Römer Kapitel 6, Vers 23 gibt es auch einen zweiten Teil des Verses. Da heißt es, der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und in Offenbarung Kapitel 20 bis 22 lesen wir, dass dieses Leben niemals enden wird, das wir heute und hier und jetzt von Jesus, unserem Herrn, empfangen dürfen. Die Offenbarung spricht davon, dass es einmal den Baum des Lebens, der bereits bei Adam vorhanden war, wieder geben wird. Der Baum des Lebens in der Gegenwart Gottes. Sie spricht von dem Buch des Lebens, das einmal geöffnet wird in der Ewigkeit. Sie spricht von dem Wasser des Lebens, das genossen werden kann von denen, die in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und dort heißt es, sie spricht auch von dem Licht des Lebens, das mitten unter den Menschen wandelt und vorhanden ist. Ihr Lieben, Tod ist das eine, Leben ist das andere. Und dort heißt es, und dann wird der Tod nicht mehr sein. Nicht mehr. Er ist für ewig aufgehoben. So sagt es Paulus im Korintherbrief bei dem großen Kapitel der Auferstehung. Der letzte Feind des Lebens, der Tod, der wird von Gott beseitigt werden. Einmaliges Opfer, einmalige Gnade und Rechtfertigung, einmaliger Mensch und einmaliges Angebot. Und zum Schluss das dritte, durch den einen, durch die eine. Das ist eine Herausforderung für dich und mich. Ich weiß, dass Adam wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sicher ein einmaliger Typus ist. Er ist nämlich ein Hinweis auf Jesus. So heißt es hier in unserem Text, Adam, er ist ein Bild, ein Typus, heißt es im Griechischen, dessen, der kommen sollte oder des Zukünftigen. Und deshalb ist der erste Adam so genannt und der zweite Adam Christus auch so genannt. Es ist also deutlich, dass Gott durch eine Persönlichkeit etwas bewirkt hat und bewirken will. Gibt es da vielleicht auch eine individuelle Bedeutung für dein und mein Leben? Weißt du, das, was ich oder was du bist, ist sonst keiner. Jemand hat einmal gesagt, als Gott mich geschaffen hat, hat er hinterher die Schablone weggeworfen. Es gibt also keinen zweiten Georg Emrich Junior. Jetzt gibt es noch einen, der heißt Junior Junior, aber der ist ganz anders wie ich. Und mein Vater hieß auch Georg Emrich, aber der war auch ganz anders wie ich. Mich, dich gibt's nur einmal. Und es gibt in der Geschichte Beispiele, wie Menschen, ein Mensch, eine Persönlichkeit, etwas ausgelöst hat, positiv und negativ, was sonst keiner hätte tun können oder keiner getan hat. Da ist die Maria, die Magd des Herrn. Die eine hat Gott auserwählt und durch sie Jesus Christus zur Welt kommen lassen. Heute ist ja der Weltfrauentag, deshalb habe ich die gleich als erste erwähnt. Ja, denn es gibt auch den Abraham. Auch durch den hat Gott, durch den einen, ein Volk ins Leben gerufen, das bis heute eine Bedeutung für die Heilsgeschichte Gottes behalten hat. Außerbiblisch, wer könnte da genannt werden? Ich bin ein Rotkreuzler gewesen. Henri Dunant, ein Mensch, der ein gottesfürchtiger und gläubiger Mann war, kam auf die Schlachtfelder von Solferino und sah die Toten und Verwundeten. Und dort hat ihm Gott eingegeben, etwas zu unternehmen, aus dem heute das Rote Kreuz, der rote Halbmond, der rote Davidstern geworden ist, eine weltweite Hilfsorganisation. Ein Mann, der gar nicht so weit weg geboren wurde von hier, er hieß Adolf Hitler. Dieser eine Mann hat die Welt in Angst und Schrecken und Tod versetzt. Ich weiß, nicht er allein, aber seine Idee, seine Intention, sein Einwirken und all das, was daraus geworden ist, führte letztlich zum Zweiten Weltkrieg. Was bewegen wir? Wozu kann Gott dich und mich gebrauchen? Der eine oder die eine? Oder wozu kann Gott uns als Gemeinde gebrauchen? Es gibt nicht nur eine Gemeinde, die Mennoniten heißen, aber es gibt nur eine, die hier in der Göllerichstraße seit 50 Jahren besteht und wirkt und von Gott gebraucht wird. Wozu? Wie kann Gott dich und mich gebrauchen? Ich schließe mit dem Gedanken des Paulus. Er sagt, die Gemeinde Jesu Christi zum Beispiel ist ein Bild, ist ein Teil oder ist ein Organismus wie ein Leib. Wie ein Leib. Und da gibt es viele Glieder. Viele Glieder. Ist jemand Mediziner, der genau weiß, wie viele Glieder letztlich unser Skelett hat? Weiß keiner, ich auch nicht. Oder ist er vielleicht ein Neurologe, der weiß, wie viele Nervenbahnen und Nervenzellen unser Gehirn allein hat? Oder vielleicht ist er ein anderer Spezialist bezüglich des Leibes und weiß genau, wie viele Haare auf dem Kopf eines Menschen sind? Keiner weiß das. Es gibt unzählige Glieder, die haben die verschiedensten Aufgaben Und erst dann, meistens, erst dann, wenn man ein Glied nicht mehr hat oder wenn es wehtut, merkt man, dass es überhaupt vorhanden ist. Und dass es so ein Glied gibt. Und dass es bisher 75 Jahre funktioniert hat. Und plötzlich ein kleiner Einriss und man steht am Rande des Todes. Du und ich, wir sind alle Glieder des Leibes Christi. Und jeder hat eine Bedeutung. Lass dir von niemand und von nichts einreden, dein Leben wäre bedeutungslos oder sinnlos oder zwecklos. Nein, jeder, sagt Gottes Wort, hat eine Gabe von Gott. Jeder. Und jeder möge sie gebrauchen. Jeder Stein im Tempelbau ist wichtig. Es kann nicht, so sagt Paulus, das Auge sagen zum Ohr, ich brauche dich nicht. Du schaust so komisch aus, du bist gar nicht rund, du bist so ein Fleck hier an der Seite und hier noch einer. Nein, wir brauchen das Ohr. Und erst wenn man schlecht hört mit 75 und zweimal fragen muss, was hast du gesagt, merkt man, wie wichtig das Ohr ist. Und erst wenn man eine Brille braucht, weil man die Schrift nicht mehr lesen kann, merkt man, wie wichtig das Auge ist und so weiter. Jeder ist von Bedeutung. Und deshalb möchte ich uns Mut machen. Durch den einen, durch dich kann Gott etwas wirken, was er durch sonst niemand wirken kann. Dich hat Gott an eine Stelle im Leben und in der Umgebung und in deiner Zeit und in unserer Zeit gesetzt, wo andere schon weg sind, weil sie gestorben sind und andere noch nicht da sind, weil sie noch nicht geboren sind. Aber dich will er gebrauchen zu seiner Ehre. Nehmt einander an, so heißt unsere Jahreslosung, wie Christus uns angenommen hat zum Lobe Gottes. Und ich schließe mit dem Liedgedanken, gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Und möge uns Gott als Einzelne und als Gemeinde gebrauchen zu seinem Lob. Amen.